Deutschland abprallen.
Die Nachrichten von SRF um 10 mit Jan von Tobel. Die Schweizer Hotels blicken auf eine erfolgreiche Wintersaison zurück. Im vergangenen Winter haben nämlich so viele Menschen in Schweizer Hotels übernachtet wie noch nie. Das zeigen provisorische Zahlen des Bundesamtes für Statistik BFS. Vom November bis im April seien 18,5 Millionen Logiernächte gezählt worden. Das seien fast 3% mehr als im vorletzten Winter und eben, es sei ein Höchstwert. Besonders zugenommen hat laut dem BFS die Zahl der Übernachtungsgäste aus dem Ausland. Die Nachfrage sei so hoch gewesen wie seit 17 Jahren nicht mehr. Aber auch bei den inländischen Gästen habe es einen Rekord gegeben. Hier sei die Zunahme aber nur leicht. Wir sprechen gleich weiter über Zahlen, jetzt geht es aber um den Schweizer Arbeitsmarkt. Im letzten Monat waren etwa 128.000 Personen als arbeitslos gemeldet. Die Arbeitslosenquote lag bei 2,8%. Damit ist sie gleich hoch wie im April, das sagt das Staatssekretariat fürs Wirtschaft SECO. Vergleicht man es mit dem Mai vor einem Jahr, dann ist die Arbeitslosenquote aber gestiegen um 0,5 Prozentpunkte. Ein Blick auf die Jugendarbeitslosigkeit noch, die ist im Mai ganz leicht gesunken auf 2,4%. Ins Ausland. Die israelische Armee hat im Gazastreifen die Leichen von zwei Geiseln geborgen. Das Ehepaar war von der Hamas am 7. Oktober 2023 entführt worden. Laut israelischen Angaben sind noch mindestens 20 lebende Geiseln im Gazastreifen sowie die Leichen von rund 30 Geiseln. Der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz ist in Washington angekommen. Dort ist ein Treffen mit US-Präsident Donald Trump geplant und ein gemeinsames Mittagessen. Sprechen dürften die beiden unter anderem über den Ukraine-Krieg und den Zollstreit zwischen den USA und der EU. Die Börsendaten von SIX. Der Swiss Market Index liegt im Moment bei 12.339 Punkten plus 0,3%. Der Euro wird zu 93,61 gehandelt und der Dollar zu 82,02. Das Wetter? Heute sonnige Abschnitte und nur noch teilweise nass um 20 Grad. Im Süden gibt es zunächst noch kräftigen Regen. Das waren Nachrichten von Radio SRF. Verantwortlich Michael Wieland.
SRF 1 Forum.
Ja, herzlich willkommen zu einer Stunde Forum, zu einer Stunde Diskussion mit Ihnen zusammen. Sei das online via srf1.ch oder dann auch gern via Telefon auf 0848 440 222. Und das ist ein Thema, das uns die letzte Woche alle zusammen bewegt hat. Die Bilder, die sind um die Welt gegangen. Sie haben sich in unseren Köpfen verfestigt. Ein Dorf, das innerhalb von wenigen Sekunden überrollt worden ist mit Schutt, mit Eismassen, mit Gröll, Platte im Wallis. Nur weil es frühzeitig ein Warnsystem gegeben hat und die Leute evakuiert worden sind, hat es nicht mehr Tote gegeben, hat es nicht mehr Leute gegeben, die gestorben sind. Eine Person ist ums Leben gekommen. Das Dorf selber, wir haben die Bilder alle vor Augen, ist verschwunden. Es tun sich aber auch Fragen auf nach dem Bergsturz. Wie weiter mit dem Leben in den Bergen? Und was zahlen wir dafür? Zahlen wir da jeden Preis dafür? Das würden wir gerne mit Ihnen diskutieren, jetzt in dieser Stunde und mit unseren Gästen. Mein Name ist Sandra Schiess. Freut mich, dass Sie mit uns dabei sind. Und mit mir im Studio ist der Hans-Rudolf Keusen. Er ist Geologe und Naturgefahrenexperte. Lange Zeit auch gewesen beim Schweizerischen Alpenclub. Seit vielen Jahren beurteilt er auch Risiken in den Bergen. Und auf der anderen Seite ist es der Boris Prewischitsch. Er ist Alpenkulturforscher und Professor von Literatur- und Kulturwissenschaft, Direktor vom Institut Kulturen von den Alpen. Und bevor wir gerade zu meinem nächsten Gast schalten, nämlich zum Altbundesrat Adolf Ogitz-Kanderschäg, eine Frage an Sie beide, Herr Prewischitsch. Sie haben in einem NZZ-Artikel gesagt, der grossen Wirbel gemacht hat, die Schweiz hat beim Schutz von Naturgefahren lange Zeit geschlampt. Sie müssen uns ein bisschen erklären, was meinen Sie genau damit und wo sind für Sie die grössten Lücken im Schutz von so Ereignissen wie die Platte?
Ja, darauf habe ich, mich vor allem auf Boomjahr bezogen, also auf das 60er, 70er Jahr, 80er Jahr bis, sagen wir mal, und da ist das Urnerland entscheidend, die grosse Überschwemmung im 87 kam, wo man dann endlich mal eine Gefahrenkarte auch aktualisiert hat. Man hat einfach vorher wirklich Gebiete gebaut, wo man gewusst hat, da kommt alle 100 Jahre kommt da auch wieder etwas. Das sieht man gerade auch in den Alpentälern, wie fest man die auch zugebaut hat in den Baumjahren. Was aber wirklich anders ist. Also ich habe das bewusst in der Vergangenheit gesetzt. Ich sage nicht mehr, dass das auf Gegenwart zutrifft.
Nicht auf Gegenwart, aber in der Vergangenheit, Herr Kreusen, können Sie dem zustimmen, was Sie jetzt gerade gehört haben vom Herrn Brüschitsch?
Ja, eben, wenn es die Vergangenheit anbelangt, bin ich einverstanden. Aber der Ausdruck «geschlampet» kann ich nicht lassen. Seit 1991 gibt es Waldgesetz, wo die Kantone verpflichtet, Gefahrenkarten zu machen. Und die Gefahrenkarten sind erstellt heute. Also Gefahrenprävention funktioniert in der Schweiz. Ist vorbildlich sogar.
Vorbildlich. Also, Sie würden dem aber jetzt auch, Herr Brüschitsch, sagen, in der heutigen Zeit vorbildlich, mit diesem Wort können Sie auch leben?
Mit dem kann ich durchaus leben. Die Frage ist mehr, wir mit dem wahrscheinlich im Gespräch unterscheiden zwischen den verschiedenen Ereignissen, wie Überschwemmungen, wie Murgänge, wie Bergstürze. Und das ist dann halt wirklich auch, soweit verstehe ich auch Geologie, sehr unterschiedliche Szenarien, die man damit rechnen
müssen. Wir diskutieren gerade weiter. Schalten jetzt aber zu dem Mann, der Land, Leute und Berge so gut kennt, wie wenige von uns in der Schweiz. Er ist eher ein Burger von den Gemeinden im Lötschental, selber aber im Kantertal aufgewachsen und daheim hat sein Leben lang für die Berge, Infrastruktur und Menschen sich stark gemacht. Es ist der Altbundesrat Adolf Oggi. Guten Morgen, Herr Oggi.
Guten Morgen, Frau Schiess.
Herr Oggi, was haben die Bilder aus den Plattenbienen ausgelöst? Und was haben Sie als erstes gedacht, als Sie das gesehen haben?
Ich war geschockt. Ich kenne ja die Leute persönlich im Tal. Ich habe mich gefragt, warum jetzt schon wieder das Lötschental? Und bei mir sind Erinnerungen hergekommen an Gonda 2000, als ich als Bundespräsident hautnah erlebt habe. Mit 13 Toten. Ein Dorf, das zerstört worden ist. Der Berg hat seinen Halt verloren. Und im Rötschental wird der Berg wie ein Walzer ein ganzes Dorf praktisch vernichtet.
Wenn Sie sagen, Sie haben sich den Frage immer wieder gestellt, warum? Haben Sie denn inzwischen eine Antwort bekommen auf die Frage?
Nein, eine Antwort kann man jetzt nicht geben. Das wäre unseriös. Ich bin noch im Jahr 2000 auf dem Schulreisli vom Bundesrat mit dem ganzen Bundesrat ins Lötschental, nach Kippel, nach Verden, nach Wieler und dann auf Faveralp. Und dort haben wir auf einer Matte. Unter dem kleinen Nesthorn haben wir dort Mittag gegessen, total tolle Stimmung gewesen, herzlich, alles bestens mit den Talbewohnerinnen und Bewohner. Und jetzt ist einfach Trauer vorhanden und jetzt muss man kühlen Kopf bewahren und das Richtige machen. Sie haben es ja sehr, sehr gut gemacht. Also es ist ein Lehrstück in Sachen Kompetenz auf allen Stufen, auch auf der untersten Stufe und die hat am wichtigsten müssen eigentlich agieren. Es ist ein Lehrstück, wie man Menschenleben retten kann, wenn man mit präziser Vorhersage die Menschen rechtzeitig evakuiert. Es ist ein Lehrstück, wie man in einem Führungsstaat muss funktionieren muss. Es ist sogar ein Lehrstück zwischen Wissenschaft, Miliz und Politik. Ein Lehrstück in der Kommunikation und ein grosses, grosses Dankeschön der Behörden, vor allem vom Lötschental, wie sie das handelt, muss man schon sagen.
Und das hört man jetzt auch sicher gern, vor allem wenn es von Ihnen kommt, Herr Oggi, wenn Sie sagen, es muss jetzt das Richtige gemacht werden. Was würden Sie denn jetzt machen?
Ja, ich bin ein alter Bundesrat. Also ich rede jetzt vielleicht noch von meinem Vater. Mein Vater war Förster und Bergführer gewesen. Ich bin als Kind habe ich erlebt, wie der Wetterbach auf Kandersteg uns überschwemmt hat im äußeren Dorfteil. Ich habe erlebt, wie wir mit Kessel das Wasser aus dem Keller rausgetragen haben. Mein Vater hat im Auftrag vom Kanton Bern als Förster den Wetterbach aufgeforstet und den Wetterbach verbauen. Heute könnte das grösste Gewitter in den Wetterbach, wir werden nicht mehr überschwemmt. Ähnlich, er hat hier die Lawinenverbauung von der BLS oberhalb dem Schüttelturm auf 2200 Meter hat er dürfen realisieren. Auch der die Lawinenverbauung hält, dann kommt keine Wolljacke. Das heisst, mit anderen Worten, wir müssen halt die Schutzbauten rechtzeitig angehen. Wir müssen sicher die Überwachung verbessern, das Gefahrenmonitoring entwickeln, Gefahrenkarten. Hat ja vorhin, der hat uns gesehen, die bestehen im Kanton. Aber wir müssen aufforsten, verbauen und wir müssen auch mehr Mittel einsetzen, das ist ganz klar. Was mir einfach Sorgen macht im Moment, wenn ich das noch darf sagen, ist, wir sollten Stadt und Land nicht gegeneinander ausspielen. Eine Katastrophe kann im ganzen Land, in Genf, in Lausanne, in Bern, Luzern, Zürich, Basel, St. Gallen oder Bellinzona stattfinden. Und wenn man jetzt diskutiert, Stadt und Land gegenseitig ausspielt, dann ist das irgendwie nicht am Platz.
Das sagen Sie
so, habe ich so den Eindruck, es ist so ein Angriff aufs Berggebiet. Und wenn die Bergdörfer teuer sollten werden, wenn die Kennzahlen entscheiden, ob man noch darf in den Bergen leben, in einem Dorf leben, dann geht der viel kaputt in unserem Land. Das Land der vier Kulturen, der vier Sprachen, der 26 Kantone, der 2100 Gemeinden. Wollen Frieden und Freiheit seit 1848.
Also, ich glaube, da schwätzen Sie ganz Haufen aus dem Herzen auch, Herr Rogi, dass man Stadt und Land jetzt nicht gegeneinander sollte ausspielen. Ich würde zuerst noch gerne zu Kanderstärke kommen, zu Ihrem Ort, wo Sie daheim sind, wo sich ja auch ein Berg bewegt, das Spitzsteigebiet mit 16 Millionen Kubikmeter. Was meinen Sie, könnte etwas anderes für Platten auch bei Ihnen passieren?
Ähnliches ist nicht möglich, das ist keine Gletscherproblematik im Kanderstärke vorhanden. Es ist also nicht ein Gletscher, der hängen tut, ein Gletscher, der abbrechen kann. Ja, mit meinem Vater vier Gletscher als Bub gemessen, kennen die Problematik relativ gut. Und ich darf sagen, die Gemeinde Kanderstärke hat sehr gut gehandelt. Seit 2019 aufwendige Schutzbauten erstellt, also Dämme für etwa 10 Millionen Franken. Wir haben Geschirrbesammler mit Murgangnetz erstellt. Wir hat das Bachbett vom Möschibach regelmässig ausgepackert. Wir hat sensible Zonen gesperrt, sogar Wege zu den SAC-Hütten hin müssen gesperrt werden. Das ist nicht unproblematisch für ein Dorf, ein Bergdorf, ein touristisches Bergdorf in Kanderstärke. Wir hat einen Evakuierungsplan erstellt und vor allem seit 2020 die modernste Überwachungssystem. Also wir haben sehr viel gemacht und ich gehe nicht davon aus, dass da die 19 Millionen Kubik miteinander kommen. Es kommt Geschiebe, es kommt Gröll von Zeit zu Zeit, aber ein ganzer Absturz, das sagen auch die Experten, ist wahrscheinlich nicht der Fall. Und deshalb sollte man jetzt nicht allzu viel Angst machen.
Herr Rogi, ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie sich Zeit genommen haben heute Morgen für Ihre Einschätzungen und für Ihre Sicht als ehemaliger Bundesrat. Ich wünsche Ihnen einen ganz schönen Tag.
Danke euch für Schwierige Grüße ins Studio und an die Schweizer Bevölkerung.
Vielen Dank, Herr Rogi. Wir wollen das gerade mitnehmen, zurück in die Diskussion hineingehen mit unseren beiden Gästen, Herr Prewischitsch, Herr Keusen, wir haben es gerade gehört. Kanderstärke ist jetzt aber auch schon sehr vorausschauend, hat schon sehr viel gemacht in Sachen Schutzmassnahmen. Wie schauen Sie das aus Fachsicht an? Was muss passieren, damit eine Zweizplatte nicht mehr passiert? Und ist es überhaupt möglich, so Gegenden grossflächig zu überwachen? Vielleicht, Herr Kreuzer.
Also eben, ich bin mit eigentlich allen Aussagen vom Herrn Rogi völlig einverstanden. Er hat gesagt, heute haben wir einen grossen wichtiger Stand von der Prävention, Überwachung. Also, man kann sagen, die letzten Ereignisse, die wir hatten, in den letzten 20 Jahren, hat eigentlich wenig Opfer gebraucht. Also, wir sind sehr weit im Überwachen und Erfassen von Ereignissen. Es ist klar, so seltene Ereignisse wie Platten, das kann man in der Gefahrenkarte nicht abbilden, oder? Gefahrenkarten sind bis 300 jährliche Ereignisse. Und Platten ist sicher ein selteneres Ereignis. Ist also nicht erfasst in der Gefahrenkarte. Das ist ein Restrisiko, das in vielen Tälern vorhanden ist.
Herr Prewischitsch, Stichwort Gefahrenkarte. Sie sagen, die sind ganz wichtig und man sollte viel mehr darauf schauen. Vielleicht können Sie das noch ein bisschen weiterfassen.
Ja, ich glaube, Kanderstärke ist ein gutes Beispiel. Man weiss, was könnte ja im Worst Case kommen. Wir haben den Worst Case im Platten gehabt. Ich glaube, es geht mehr darum, wahrscheinlich jetzt im Unterschied zu der Gefahrenkarte, wo in die Vergangenheit schaut, auch eben zu prognostizieren, Szenarien zu machen, aufgrund jetzt auch von der Häufung, die wir die letzten 20 Jahre haben, von Bergstürzen, gerade auch aus dem Permafrost raus. Was würde das bedeuten für bestimmte Ortschaften, dass man dort halt nicht nur einen historischen Wert nimmt, sondern eben halt, und da rede ich gerne auch von geologischer Zeit und geologischen Ereignissen, die halt, ja, in den Alpen zum Beispiel von 10.000, von 7.000 Jahren passiert sind, wo es den Menschen noch nicht gegeben hat in den Alpen. Ich spreche mal zum Beispiel, ist es etwas möglich wie Flims? Und das sind natürlich Ereignisse, wo in dem Sinn nicht mehr klassisch in einer Gefahrenkarte abbildet werden können, sondern wo man muss die können in Szenarien denken, wo dann auch die Bevölkerung irgendwie anders kann damit umgehen.
Aber eben das ist jetzt noch keine Lösung. Gibt es denn eine Lösung, Herr Gräusen? Gäbe es eine Möglichkeit, ausser jetzt mit sehr, sehr viel Geld, weiter in Schutzmaßnahmen zu investieren? Was kann man machen? Wie Sie haben ja gesagt im Vorgespräch, dass Glaziologe, ein Kollege von Ihnen, den Berg auch schon beobachtet hat, also einen Blick darauf gehabt hat, wie dort Steine oben runterkommen. Und ich glaube, einer der ersten war, wo eine Kamera installiert hat.
Das ist ganz wichtig. Am kleinen Nesthorn hat es schon vor 30 Jahren Steinschlag gegeben. Und auch Einschlag, der bis in die Strasse runtergekommen ist. Und darum hat die VAW, der Martin Funk, eine Kamera aufgestellt, um diesen Prozess zu überwachen. Und aufgrund von dem ist man nachher plötzlich vor etwa 10 Jahren auf das kleine Nesthorn aufmerksam geworden. Man hat gesehen, dass dort etwas sich tut, oder? Mhm. Und das ist eigentlich der Grund, warum man nicht unvorbereitet an das Ereignis hergekommen ist. Das ist ja im Niemandsland, der Nesthorn. Aber die Leute haben das gesehen, dass Steinschlag ist, Eis runterkommt und so weiter. Und darum hat man dann plötzlich sorgfältig anfangen zu schauen.
Also müssen wir alle auch ein bisschen besser anschauen, oder ja, auch vor allem jetzt in dem Fall die Bergbevölkerung oder Leute, die dort wohnen. 0848 440 222, das Leben in den Bergen, zu welchem Preis? Das ist unsere Frage heute in der Diskussionssendung Forum. Und da begrüße ich den SRF1-Hörer Franz Gürtler aus Oberwil, Kanton Zug. Guten Morgen, Herr Gürtler.
Ja, guten Morgen, Sandra Schiss und alle miteinander. Ich habe eine Frage. Es ist immer Fels abgebrochen auf den Gletscher und wieder abgebrochen. Und irgendwann hat man gesagt, irgendwann kommt der Gletscher und dann geht das Loch ab. Warum hat man nicht eine Teilsprengung gemacht? Und da bin ich glaube nicht allein, der diesen Gedanken hatte.
Nehme ich gerne zu mir, Herr Gürtler. Vielen Dank für Ihre Frage und fürs Telefon, Herr Gräusen. Ich glaube, da sind Sie der richtige Mann, der etwas darauf sagen könnte.
Ja, ich habe die genau gleiche Frage schon früher immer wieder gehört. Auch jetzt wieder ist an mich hergekommen. Es ist undenkbar, dass man ein grosses Gebirge, das in Bewegung ist, mit einer Sprengung kann entschärfen kann. Oder man müsste grosse Maschinen reinbringen, Bohrungen machen, quasi im labilen Untergrund, Sicherheit. Also das ist nicht machbar.
Mhm. Also ganz eine klare Antwort jetzt so an Herrn Gürtler. Vielleicht können wir online, Marc Schindler aus der Online-Redaktion, da auch gerade noch einen Kommentar dazu nehmen.
Ja, also es hat verschiedenste Kommentare, die zu dem gehen, wegen dem Schutz, oder was man vielleicht können machen. Aber es gibt auch so die Kommentare wie der Alessandro Folini, der jetzt gerade ein Mail geschrieben hat. Er sei im Kanton Graubünden aufgewachsen, in einem Gebirgskanton, sei auch immer wieder in den Bergen. Und er hat ja einfach das Gefühl, die Bergler, die haben ein Bewusstsein für das Risiko, oder? Also man geht das Risiko ein. Und er sagt jetzt zum Beispiel, schlicht eine umfassende Sicherheit sei einfach schlicht gar nicht möglich.
Das ist richtig, richtige Aussage. Also, wir können nicht uns gegen alles, was von oben kommt, entgegenstemmen und beherrschen, oder? Und genau so ein Bergsturz wie Platte ist menschlich nicht beherrschbar. Nur mit Prävention, also mit Überwachung, Evakuationen, was sind die Mittel?
Herr Brewisch, jetzt sind Sie am Platte, haben Sie uns gesagt, gerade kurz vor dem Bergsturz wandern. und hatte ein ungutes Gefühl gehabt. Vielleicht einfach, keine Ahnung, weil man in den Bergen halt einfach im Moment, wenn man weiss, es passiert viel, auch vorsichtiger unterwegs ist. Müssen wir uns alle irgendwo auch im Kopf ein bisschen umstellen, müssen wir anders davon denken?
Ja, was man vielleicht jetzt auch inzwischen merkt, es ist nicht alles technisch machbar. Oder man kann auch so viel Schutzbaut anstellen, man kann auch so viel versuchen, vorab zu sprengen. Es geht auch nicht mehr alles. Oder ist auch nie gegangen in den Bergen. Und was man sicher im Blatt gelernt haben, ist eine gewisse Demut vor dem geologischen Prozess. Und das ist quasi die eine Seite. Und das andere auch, dass man nochmal einfach eine Spur vorsichtiger wird, weil man wissen, so Ereignisse häufen sich. Und da ist halt dann, würde ich mal sagen, die Geologie auch wieder Opfer von dem, was der Mensch vor allem die letzten 30, 40 Jahre gemacht hat.
Ja, da bin ich eben gar nicht einverstanden. Also, dass der Mensch kann die Geologie nicht beeinflussen. Oder, also ich habe im Herrenfahren hier, habe ich im alten Buch von Albert Heim, 1958, Standardwerk Bergstürze und Menschenleben, das schnell durchgelesen. Und er hat aufgelistet historische Bergstürze in der Schweiz, also seit dem Mittelalter bis zu seinem Ding, sie 45 bis 50 Ereignisse, 4.500 Tote. Also so praktisch alle 10 Jahre ist das Ereignis gewesen. Das entspricht ungefähr dem, was heute auch noch passiert. Also wenn man die Art von Bergstürzen anschaut. Aber heute haben wir eben die Toten nicht mehr. Wegen guter Prävention.
Und zeigt uns die Natur nicht einfach auch Grenzen auf? Könnte man die Frage nicht auch einfach einmal so im Raum lassen?
Ja, auf jeden Fall. Die höheren Berge können wir nicht so verbauen, dass sie einfach dort bleiben, wo sie sind. Die Berge wollen sich verflachen mit der Zeit.
Und was bei uns jetzt auch immer wieder reingekommen ist, auch online, ist wie seriös die Debatten ist, lasse ich jetzt einfach mal offen, ist auch immer wieder, ob man bestimmte Alpentäler aufgeben soll, weil so ein Wiederaufbau nach Naturereignis natürlich einfach sehr viel kostet und sehr intensiv ist. Was sagen Sie dazu, Herr Prüwischi?
Ja, also die Debatte kennen wir schon lange. Also spätestens seit dem städtebaulichen Porträt in der Schweiz, wo da die Architekten aus Basel gemacht haben, die grossen Architekten, Demirand und so weiter, sind da dabei gewesen, haben das Porträt geschrieben. Und ich glaube, das ist eine Debatte, die vor allem vom Unterland her geführt wird, von der Stadt, wo man gerne urbane Schweiz sehen. Und dort dann halt von der alpinen Brache redet. Und dort ist auch die Idee von der Schliessung von der ganzen Talschaft auftaucht. Und ich denke, wir müssen vielleicht auch diese Debatte wieder mal auf die Seite legen und sagen, also jetzt schauen wir mal das Ereignis an, das wir im Platten gehabt haben. Und dort geht es nicht darum, dass wir jetzt vor allem ins Lötschental wegen dem schliessen, sondern wir müssen uns ganz konkret überlegen, wo können die Menschen auch in Zukunft leben. Vielleicht ist es nicht sinnvoll, dort vom Schuttkegel wieder etwas aufzubauen, weil es einfach weiterhin wahrscheinlich noch lange Zeit instabil bleibt. Aber vielleicht gibt es ja in der Nähe oder anders im Lötschental, wo auch quasi eine Gemeinschaft ist, weitere Möglichkeiten zum Bestehen bleiben. Also sicher nicht die ganze Talschaft schliessen.
Das ist ein wichtiger Punkt, was Sie sagen. Also nicht die ganze Talschaft schliessen und das ganze Tal schliessen. Und Herr Köysen, Sie sagen ja auch einen wichtigen Faktor. Sie sagen immer, die Plattener selber sollen entscheiden, ja, was sie wollen.
Ja, das ist meine Meinung. Also man soll den Wunsch der Plattner respektieren und nach Möglichkeit erfüllen. Dass man die Kirche wieder dort aufbaut, wo sie war, das halte ich auch für relativ wenig realistisch. Aber man findet sicher Plätze, wo man das Dorf wieder könnte bauen, wenn man das will, oder? Und man muss natürlich vorher genau abklären, dass es ein Raum ist, der gefahrenfrei ist.
Ist natürlich jetzt auch, und das kann man ja, glaube ich, auch verstehen, für die Platten noch schwierig, wenn wir über so Sachen diskutieren jetzt schon, von weit weg, und ja, gar nicht jetzt vor Ort sind, gar nicht alles verloren haben. Also wird die Diskussion jetzt, was ja auch kritisiert wird, aus dem Wallis zu früh geführt?
Nein, ich glaube, was wir müssen zusätzlich einfach wirklich im Blick nehmen, ist, was ist da passiert? Es haben einfach, die Bewohner haben einfach ihr Dorf verloren. Und man kennt aus der Psychologie auch den Begriff der Solastalgie, Trauer über den Ort, den man verloren hat. Und ich glaube, da gibt es auch ein ganzes Setting von Gefühlen, die kommen. Trauer über den Verlust, Scham über den Zustand, wo man dann drin ist, Sorge, was kommt in die Zukunft. Und ich finde es eigentlich total schade, dass man bereits eben darüber redet, können wir uns das leisten oder nicht, sondern mehr mal, was geht da ab und was können wir auch aus anderen Weltgegenden, wenn man die Heimat verliert.
Ich kann Sie das Wort nochmal wiederholen, das ist ein sehr schönes Wort.
Das ist quasi das Pendant zu der Nostalgie, wo man etwas, wo man der Vergangenheit, also die Heimat, die man verloren hat in der Vergangenheit, die wieder zurückholen, ist das die Solastalgie, wenn man in der Gegenwart etwas verloren hat und dort wieder zurückgehen.
Wir schauen zu den Online-Kommentaren und damit zu Marc Schindler.
Ja, also wir haben da verschiedenste Sachen. Es ist immer ein bisschen versetzt natürlich, Diskussion, oder? Da kommen hinter drei Sachen. Also es geht da darum, die Stadt-Land-Diskussion ist im Gang, oder? Zum Beispiel, da gibt's so Kommentare, die reinkommen, wo dann der Emilio Esteves zum Beispiel schreibt, er sei nicht bereit, irgendwie den Bergler ihres Zuhause zu zahlen. Schliesslich haben wir in der Stadt auch Probleme, oder? Mit irgendwie Wohnungsnot zum Beispiel in Zürich und so Sachen. Also so Diskussionen kommen. Und es gibt auch so eben immer wieder so die Sache, Klima hin oder her, oder? Ereignisse hat es immer gegeben. Wer an exponierten Orten lebt, der kennt das Risiko. Freiwillig. Es ist also wirklich, ist es wirklich die Aufgabe vom Staat, den so Ort zu schützen, fragt der Philipp Notter zum Beispiel. Oder?
Das sind giftige Pfeile ins Wallis in einer Situation wie jetzt, wo sich die Plattner Bevölkerung befindet, Herr Kreusen?
Also ich bin klar der Meinung, dass die öffentliche Hand muss Hand bieten, solche Orte zu schützen und alles daran setzen, dass der Kulturraum Alpen erhalten bleibt. Das natürlich hat seine Grenzen, aber generell muss eigentlich der Kulturraum erhalten bleiben.
Aber Sie können verstehen, wenn jetzt ein Städter sagt, wir haben da auch unsere Themen und wir haben auch Wohnungsnot, wir müssen auch schauen, wie wir da durchkommen.
Ja, aber wenn etwas, der Herr Rogge hat es gesagt, wenn etwas im Unterland passiert, dann hilft die öffentliche Hand auch. Überschwemmungen und so weiter im Unterland. Also wir sind alle eine Gemeinschaft und müssen je nachdem einander da behilflich sein.
Also wir sind jetzt alle eigentlich im gleichen Boot.
Ja, also man könnte jetzt trotzdem mal mit der Ökonomisierung kommen und sagen, ja, wie viele Schäden haben wir eigentlich in der Schweiz? Und das sind zum Beispiel Tagelschäden, sind viel grösser im Unterland als irgendwelche Bergstürze in den Bergen. Die Überschwemmungen sind auch meistens in den Tälern und im Flachland. Also dort fällt die grösste Schadenssumme fällt eigentlich im Flachland an und nicht in den Bergen. Und darum finde ich die Ökonomisierung, also man kann den Spiess relativ einfach umkehren. Weil es geht nicht nur, und das sage ich jetzt als Kulturwissenschaftler, nicht nur um die Alpen als Kulturraum, sondern auch als Infrastrukturraum, wo Energie produziert wird, wo ein Transitraum ist, wo man Europa verbindet, Nord und Süd verbindet.
Tourismus.
Ja. Genau. Also da müssen wir schon auch sehen, dass es nicht nur um einen Lebensraum geht, sondern man könnte eigentlich garantiert den Lebensraum nur, dass wir weniger Kosten haben für die Infrastrukturen in den Bergen, wo uns Flachländler halt auch etwas bringen.
Und da sind wir vielleicht gerade bei der Klimadebatte schon. Wir haben hier nämlich auf SRF Online einen Kommentar von Harald Keller, Marc.
Ja, genau. Und der sagt, es wird Klimageld für Platten gefordert, aber die Bergkantone selber haben immer wieder Klimagesetz abgelehnt oder auch dort die Initiative, die ist zwar schon länger her, Energie statt Mehrwertsteuer, mit über 90%, oder? Der höchste abgelehnte Kanton und auch das CO2-Gesetz hat ja das Wallis, also das ist eh abgelehnt worden insgesamt, aber der Kanton Wallis am meisten, oder? Abschied, und das kommt auch immer wieder rauf. Wieso sind die denn immer wieder gegen die Klimagesetze und Sachen?
Also, wie gehen wir mit dem Widerspruch um, oder? Klimahilfe fordern, aber Klimaschutz ablehnen, Gehäusen?
Ja, vielleicht sind die Leute ein bisschen skeptisch gegenüber der Aussage, dass die Ereignisse zunehmen wegen Klima, oder? Das ist vielleicht eine ganz gesunde Skepsis. Es ist bis jetzt nicht nachgewiesen, dass derige geologische Ereignisse klimaabhängig sind. Natürlich gibt Permafrost, Reizwort Permafrost, können wir vielleicht nachher noch schauen, aber und die Wassergefahr, das ist wahrscheinlich einen Klimaeinfluss da mit Starkregen und so weiter. Aber geologisch bedingte Bergstürze sind eigentlich bis jetzt nicht, es ist nicht nachgewiesen, dass die zunehmen. Und von dort her kommt vielleicht eine gewisse Zurückhaltung von dieser Bergbevölkerung.
Wie sehen Sie das, Herr Brüggerscheid?
Ja, es gibt, also da muss ich vielleicht wirklich widersprechen. Es gibt, gerade von Glaziologen, die auch ein weltweites Monitoring haben, wo sagen, das ist jetzt nicht auch ein statistischer Ausreißer, dass man, Bergstürze, die über 1 Million Kubikmeter einfach runterkommen, wie im Cengalo, wie im Piz Sherchen, die haben sich einfach wirklich jetzt, und das sage ich jetzt auch im Hinblick auf das, was Sie gesagt haben vom Albert Heim, oder, wo wirklich Bergstürze auch als tragische Ereignis und Bevölkerung betroffen hat, nennt. Die grossen Ereignisse haben statistisch weltweit gesehen zugenommen. Und das hat, in den meisten Fällen hat das mit dem auftauenden Permafrost zu tun. Und da einfach nochmal als Replik darauf zurück, dass der Mensch keinen Einfluss hat auf Geologie. Natürlich hat er Einfluss, indem er quasi die Atmosphäre so erwärmt und das Gebirge halt auch im Sommer, Sie sagen es ja selber, warum haben wir auf einmal die 0-Grad-Grenze im Sommer 5000 Meter? Das habe ich in meiner Jugend nie gehört. Das hat doch einen Einfluss auf die Geologie. Also, also ich kenne keinen Glaziologen, der das in Frage stellt.
Nein, kein Einfluss auf Geologie. Auf einen Permafrost Einfluss, das ist klar. Aber Permafrost, das ist ja das Reizwort, oder? Wo immer wieder kommt, der Permafrost ist an allem die Schuld, was passiert. Da muss man aber genau heranschauen. Dass ein Gebirge instabil wird, kann mit dem Permafrost zu tun haben, muss aber nicht. Oder? Wir haben weite Gebiete in den Alpen im Permafrost, das heisst, der Berg ist unter 0 Grad, aber ob der nachher instabil wird, hängt von der Geologie ab. Mhm. Es braucht nachher eine schlechte Geologie, dass der Berg oben runterkommt. Und die schlechte Geologie, die können wir nicht menschlich nicht beeinflussen.
Kann man eigentlich sagen, wie viel Permafrost es gibt in der Schweiz?
Ja, es gibt ja Permafrostkarten, die kann jeder aus Swiss Topo auftun. Da sieht man die Gebiete, die sind violett. Das ist eigentlich das Hochgebirge ab etwa 2500 Meter, wo kann im Permafrost sein.
Ich will gerade noch schnell ein Telefon hören, aber damit wir das auch noch mal klären können, das ist ja die grosse Frage, die jetzt überall diskutiert wird, ist der Klimawandel schuld an diesem Bergstück zu platten? Was würden Sie sagen, Herr Geusen,
also aus Ihrer Sicht? Eben, wie ich gesagt habe, schon vor 30 Jahren ist der Berg lebendig geworden, dort oben. Es ist sehr gut denkbar, dass Permafrost eine Rolle gespielt hat. Das muss man jetzt abklären. Es kann also sein, dass der geologisch schlechte Berg, kleines Nesthorn, noch von Eis durchsetzt war, der aufgetaut ist und dann die Instabilität verursacht hat.
Herr Brüggerscheid, wie sehen Sie das?
Ja, ich will jetzt nicht auf den genauen Fall anwenden. Also da bin ich völlig mit dem Geologie einverstanden, dass man das jetzt muss abklären muss, inwiefern Klimawandel zu dieser Geschwindigkeit, zu dieser Häufigkeit beiträgt. Trotzdem nochmal zurückzukommen, es geht wirklich darum, dass die grossen Ereignisse und darum reden wir auch wirklich von der Alp als zunehmend instabilen Raum und davon erzählt jeder Alpinist kann davon berichten, jeder Bergbauer mag davon berichten, wie viel mehr einfach der Raum auch unsicherer geworden ist. Und das ist sicher aufgrund vom Klimawandel. Das steht nicht zur Debatte. Ob jetzt im einzelnen Fall von Platten, wie gross das Einfluss ist, wie viel Prozent, da gibt es auch eine sogenannte Klimafolgenforschung, die ausrechnen kann, was ist der Anteil, würde vielleicht der Bergsturz erst in 100 Jahren kommen. Das kann ja auch sein.
Zum Klima haben wir gerade auch noch eine Frage vom SRF1-Hörer Florian Kühn, der jetzt mit uns am Telefon verbunden ist aus Vortenwald AG. Guten Tag, Herr Kühn.
Grüezi miteinander.
Sie können Ihre Frage stellen, ja?
Ja, also eben auf Bezug wegen dem Permafrost und ob das einen Einfluss hat mit der Klimaerwärmung, da muss man kein gelehrter Geologe sein, um das nachvollziehen. Also, das ist ganz klar, dass die Eisschichten von dem Permafrost den Stein zusammenheben. Und wenn die wegschmelzen, dass dann dort einfach ein Luft Lücken entsteht, wo einfach die Steine rutschig werden. Und das hat einfach nur mit dem Klima, mit der Klimaerwärmung zu tun. Das ist schon richtig, dass das vor 30 Jahren angefangen hat. Aber vor 30 Jahren war auch der grösste Sprung von der Klimaerwärmung, einfach weil einfach viel mehr CO2 ausgestoßen worden ist. Also da können wir jetzt nicht mehr die Augen verschliessen vor dem. Das ist einfach so.
Herr Kühn, danke Ihnen vielmals. Sind Sie denn Geolog oder sind Sie in dieser Richtung
tätig? Nein, überhaupt nicht. Nein, ich bin geliebter Zimmermann, aber es verfolgt das ein bisschen.
Ja, das ist gut.
Ich bin mit Skepsis, das Ganze. Ja.
Also Herr Keusen, wir sind ganz unruhig. Herr Keusen, Sie dürfen gerade darauf antworten.
Ich bin eigentlich einverstanden mit ihm. Einfach eine Aussage, die immer wieder kommt, muss man widerlegen. Also der Permafrost ist nicht der Leim, der den Berg zusammenhält. Oder? Das ist eine irrige Annahme. Aber der Permafrost, der auftauende Permafrost, kann Wasserdrücke erzeugen im Berg innen, also wenn die Geologie schlecht ist, und dann zu Instabilitäten führen. Etwas muss ich auch noch sagen. Es ist klar, durch einen Gletscherrückgang auftauende Permafrost sind sehr viele Routen in Bergen, klassische Routen, Eigen Nordwand, Schreckhorn und so weiter, gefährlich geworden. Kleine Instabilität. Aber wir reden ja hier von grossen Ereignissen. Aber das ist ja so, also der Bergsteiger weiss das, dass die Klassiker heute gefährlicher sind. Also die Eigen Nordwand geht niemand mehr im Sommer durch. Also, wo nicht lebensmüde ist.
Diskutieren Sie weiter mit auf 0848 440 222. Wir machen eine kurze Pause, ein bisschen Musik, bis wir uns gerade wieder zurückmelden. Läuft der Vaya con Dios und auf srf1.ch können Sie auch weiterhin kommentieren.
Have a ball, still.
Wir sind wieder zurück im Forum in unserer Diskussionssendung hier auf SRF 1 im Fernsehen und auch am Radio natürlich. Diskutieren Sie mit auf srf1.ch oder rufen Sie uns an auf 0848 440 222. Das Leben in den Bergen, zu welchem Preis soll das weitergehen? Was ist machbar? Wo hören aber auch die Grenzen auf? Das diskutieren wir heute am Vormittag hier bei uns im Forum mit dem Hans-Rudolf Kreusen. Er ist Geolog und mit dem Boris Prevecic. Er ist Alpenkulturforscher, Direktor vom Urner Institut für Kulturen von den Alpen. Die Walliser Regierung, die hat gestern erst das Hilfspaket für Platten präsentiert. 10 Millionen Franken Soforthilfe, eine Strategiegruppe für einen Wiederaufbau und die Möglichkeit, auch weitere Reserven und Fonds zu mobilisieren. Neben schneller finanzieller Unterstützung soll mit Hilfe einer polizeilichen Generalklausel, sollte man es lesen können, rasch und unbürokratisch gebaut werden. Besonders betroffen sind jetzt auch die Landwirtschaft, Tourismus. Dafür sind Schuldenerlass vorgesehen, Kurzarbeitsregelungen, sogar ein neues Hotelprojekt. Ich frage Sie direkt, ist das der richtige Weg, Herr Prevecic?
Also es ist sicher mal gut, das Signal auszusenden, dass die Unterstützung da ist vom Staat. Und ich finde das auch sinnvoll, wenn das vom Kanton Wallis mal primär auskommt, auch die Verantwortung übernimmt. Die Frage ist einfach, muss das Geld jetzt primär mal in Infrastruktur, in grosse bauliche Projekte gehen? Oder muss es halt auch nicht quasi, weil das Leben besteht nicht nur aus dem Haus, das ich habe, sondern auch aus Sozialkontakt, aus Arbeit, also von was will ich denn dort leben und so weiter, statt dass man wirklich das Gesamtpaket, was braucht eigentlich der Blatter in Zukunft. Und dort, glaube ich, ist es vielleicht auch wichtig zu sehen, dass man nicht nur das Blatter wieder aufsteht, sondern auch vielleicht neue Lebenskonzepte könnte mitgeben oder auch in der Gemeinschaft entwickeln, wo nicht nur quasi auf den Ort fixiert sind.
Was, wenn Sie sagen, neue Lebenskonzepte mitgeben, was meinen Sie?
Zum Beispiel, dass man, und das kennt man im Alpenraum, dass man nicht immer am gleichen Ort gewohnt hat, sondern man ist, also man kennt das im Sommer, ist man auf der Alp und im Winter ist man im Tal. Man kennt das von, geht in gewisse Täler rein, ist im Winter wieder draußen mit der Schaft. Das ist das genannte Transhumanz. Man hat ganz verschiedene Traditionen, sagen wir mal, in Anführungszeichen von Nomadismus, auch von flexiblen Wohnformen, wo man durchweg sehr gut mit der Alpen leben kann. Und vielleicht geht es auch darum, so etwas auch wieder können, zu leben.
Aber das würde ja bedeuten, dass jemand, der jetzt vielleicht nicht in der Landwirtschaft tätig ist und jetzt einfach dort wohnt, in Platten, in diesem Dorf, eine Identität gefunden hat, auch müsste in das Nomadentum hineinkommen. Ist das nicht ein bisschen viel verlangt?
Also es gibt ja den modernen Nomad, das kennen wir ja alle. Leider fast zu fest, weil wir nur schon
wir zügeln,
der Arbeitsplatz ist an einem anderen Ort als der Wohnort und so weiter. Und das hat man übrigens im Berggebiet noch viel mehr. Also dort hat man meistens nicht nur einen Wohnort, sondern man hat meistens zwei oder sogar drei verschiedene Orte. Man hat vielleicht im Tal etwas, man hat vielleicht sogar noch auf den Alpen etwas, man hat einen Zwischenort. Das sind eigentlich Lebensrealitäten, die schon heute schon stattfinden. Also ich möchte einfach davon abraten, meistens die am wenigsten ökonomische Mittel haben, sind auf einen Ort angewiesen. Und darum müssen wir dort auch wirklich sich überlegen, wer braucht am meisten Unterstützung.
Die Identität, die spürt man ja jetzt in diesem Blatt. Also man spürt, das ist ein riesen Zusammenhalt. Könnte denn so eine Zusammenhalt, so eine Identität von der Tat, die das Dorf jetzt auch gehabt hat, kann man das einfach wieder nebeneinander ein bisschen weiteren Weg also aufbauen? Was haben Sie das Gefühl?
Also eben für mich, ich schaue es als einfach technisch an. Ich muss schauen, wo wäre ein neues Platten möglich. Das ist für mich die primäre Frage. In welchem Raum wäre ein neues Platten möglich? Und dann kann man anfangen mit dem Geld diskutieren und auch natürlich bin ich einverstanden. Die soziale Struktur, das ist natürlich wichtig für so ein Dorf. Ist das wiederherstellbar, oder? Das ist klar, es muss ja wieder ein Dorfleben geben, oder? Mhm. Aber für mich steht am Anfang eigentlich rein technisch die Frage, kann man und wenn ja, wo ein neues Platten aufbauen. Und nachher geht die Diskussion los, wenn man das einmal hat.
Aber eben die emotionale Frage, die ist ja vor allem jetzt auch wahrscheinlich sehr gross, auch bei der Bevölkerung. Aber Herr Prebisic, wenn ich Sie richtig verstanden, müssen wir einfach auch das Mindset, das Wort, das man heute viel braucht, das müssen wir auch ändern. Generell wahrscheinlich in den Bergen, wenn man weiss, dass man denen Gefahren ausgesetzt
ist. Also ich weiss nicht, einfach nur in den Bergen muss ändern. Ich glaube, auch unser allgemeines Mindset müssen wir ändern. Und ich glaube, es ist vor allem so, wenn ich halt gleich nochmal den Stadt-Land-Graben aufmache oder den urbanen versus den rural-montanen Bergraum ausspielen. Aber es sind ja meistens Projektionen, die wir haben. Also meistens denkt man, in der Stadt, in den Bergen lebt man auch im Ort, aber sieht die Realitäten vor Ort nicht so genau. Also man müsste vielleicht auch sagen wir von der Stadt aus, muss man vielleicht mehr davon abkommen, dass der Mensch nicht einfach nur sesshaft ist in den Alpen. Und also eben, dass man nicht den Bergler sagt, wie sie das Leben haben, sondern den Bergler selber sich vielleicht auf die eigene Tradition besinnt.
Also ich bin eben, der Herr Betzig, der schon ein Kulturgeograf, hat sich in der letzten Sonntagszeitung genau zu diesem Thema geäussert. Und er sagt, und ich bin da völlig gleicher Meinung, der Unterländer, der Städter, braucht den Kulturraum Alpen. Und wenn er den verliert, verliert er seine Identität. Also, der Kulturraum Alpen gehört zu uns allen und muss erhalten bleiben, wenn es irgendwie geht.
Ich nehme gerne eine Telefonhörerin rein, Martina Widotzki von Zürich. Guten Tag, Frau Widotzki. Sie haben auch eine Frage zur Stadt und Land.
Ja, und zwar sollte man die Sachen nicht gegeneinander ausspielen. Also wenn Wohnungsnot in der Stadt herrscht, heisst das noch lange nicht, dass man eben die Bergbevölkerung nicht soll unterstützen soll, wenn es an der Not ist. Und wir haben ja in den Bergen auch noch ökonomische Strukturen, die funktionieren, also seminomadische, jahreszeitenabhängige Alp- und Berglandwirtschaft, die funktioniert. Und nicht nur jetzt der Kulturraum, sondern auch die Ökonomie, wo man nicht ausspielen gegen die Ökologie.
Danke Ihnen vielmals, Frau Widotzki. Man sollte es nicht ausspielen gegen die Ökologie. Ich nehme es vielleicht gerade Sie wieder, Herr Prebisic. Was sagen Sie der Frau Widotzki?
Ja, also ich bin ganz Ihrer Meinung. Ökonomie und Ökologie sollten eigentlich zusammenschliessen. Und das sehen wir ja gerade auch in Zukunftsperspektiven. Könnte nicht der Alpenraum gerade auch eben ein Raum sein, der vorausblickt und sagt, ja, gehen wir mal davon aus, dass die Klimaerwärmung wirklich stattfindet und dass wir da halt wirklich die Massnahmen ergreifen können, indem wir die Energie selber da in der Schweiz, in den Bergen, am einfachsten können produzieren. Das sind halt auch Perspektiven, dass man gerade Dekarbonisierung in den Alpen angeht und nicht nur über das Wasser, sondern man hat dort auch Wind, man hat Solaranlagen, die man aufbauen kann. Und dann ist es halt wirklich auch nicht so, wenn er noch ein Pfeil verschiessen darf. Aber dann muss nicht der Zürcher irgendwie auf die Limmern raufkommen und finden, ja, also der Stausee ist ja für sich schön, aber jetzt da noch Solarpanels anzustellen, das geht dann zu weit. Das ist dann nicht mehr meine schöne Wanderidylle. Ich glaube, wir müssen anerkennen, dass in Zukunft die Alpen ein relativ wichtiger ökonomischer Faktor auch für die Schweiz werden sein, gerade in der Energieproduktion und wahrscheinlich auch für den Sommertourismus, weil wir Kälte brauchen im Sommer.
Und SRF1.ch wird da auch heftig mitdiskutiert, Marc Schindler aus der Online-Redaktion.
Ja, ich habe jetzt da gerade einen spannenden Kommentar von Johannes Schwärzel, der quasi, also er formuliert es nicht als Frage, aber man könnte es auch als Frage an die Experten nehmen, oder? Besseres und vorsichtigeres Bauen. Also Ort, oder? Das können ja nicht nur ein Mensch, sondern eben auch der Natur helfen. Ich weiss nicht, das ist einfach so eine Behauptung, die er so macht.
Herr Keusen, haben Sie mit dieser Behauptung etwas anfangen?
Ich habe jetzt gerade ein bisschen Schwierigkeit. Also Natur ist Natur. Eben, also Geologie können wir nicht ändern. Aber was wir können machen, und da bin ich sehr zuversichtlich, die Überwachungssysteme, die wir schon sehr weit entwickelt sind, die werden sich weiter verbessern. Also es ist heute zum Beispiel möglich, mit Satelliten Instabilitäten irgendwo im Niemandsland zu erkennen. Frühzeitig oder und die Vergangenheit lehrt ja, dass die Bergstürze, die haben sich immer angekündigt. Die sind nicht einfach aus heiterem Himmel gekommen. Wenn wir also eine bessere Überwachung haben, noch bessere Überwachung, können wir noch mehr im Frühwarndienst, in organisatorischen Massnahmen, also Evakuationen im Notfall, dort mithelfen.
Was würde denn das heissen, bessere Überwachung? Was braucht es für eine noch bessere Überwachung?
Eben, dass man zum Beispiel die ganze Satellitenüberwachung, dass man das noch weiter ausbaut, auch mit künstlicher Intelligenz, dass man nachher im Prinzip den Alpenraum eigentlich so quasi kann automatisiert überwachen auf Instabilitäten.
Auf SRF1.ch können Sie weiter mitdiskutieren und auf 0848 440 222 hat uns der Alex Müller angerufen aus Oberrieden, Kanton Zürich. Guten Tag, Herr Müller.
Guten Tag.
Ja, wir hören Ihnen zu.
Ja, es ist ja genannt worden, dass Unterländer zum Teil finden, man müsste nicht so viel Geld in die Alpen tun. Aber wir von da unten leben ja auch gerne in den Alpen. Wir gehen dort Skifahren, nehmen sogar manchmal durch falsches Skifahren Lawinen in Kauf. Oder wir haben zum Beispiel noch nie gesagt, dass die Achsenstrasse, wo immer wieder Felsen runterfallen, soll geschlossen werden, weil wir wollen ja Auto fahren. Wir bauen ja auch Alpenpässe. Da müssen wir ja vielleicht auch schauen, welchen Alpenpass müssen wir eigentlich schliessen, weil es dort könnte etwas runterfallen. Darum finde ich die Diskussion nicht redlich. Und ich finde, dass man Platten wieder soll nehmen, aufbauen, dass die Leute wieder können, ein Dorf und eine Gemeinschaft bilden.
Danke vielmals, Herr Müller, für Ihr Telefon. Und ich glaube, Herr Keusen, da gehen Sie ganz einig mit dem Herrn.
Völlig einverstanden, ja.
Herr Brewischitz?
Ja, ich bin völlig einverstanden. Zu der Frage von vorher zurückzukommen. Also ich glaube, mit naturnahem Bauen können wir sich auch überlegen, ob man halt auch ein modernes Bauen in den Alpen, wie das auch bereits im Entwickeln ist. Also, wenn ich moderne Bauten, gerade im Kanton Graubünden oder im Vorarlberg anschaue, wo man viel mit dem Holz macht, wo natürlich auch Lichtbauten, vielleicht auch mobile Lichtbauten, möglich machen, wo dann quasi, wenn sich so ein Ereignis ankündigt, dass man dann sich auch eben das Zelt halt dann weitertragen kann. Und das ist mit Holz viel einfacher machbar, als wenn man das Gefühl hat, man muss mit Beton für ewig bauen.
Und was würden Sie jetzt da vorschlagen? Was können wir jetzt da machen, damit das auch passiert denn, dass wir die Überwachungen auch wirklich an den Orten installieren können, wo sie nötig sind? Wahrscheinlich ist das ja nicht an allen Orten jetzt einfach per se schon mal so. Müsste da die Politik jetzt auch aktiv werden? Könnte man da viel mehr machen?
Also, die Sensibilität bei den Kantonen ist sehr hoch, was die Frage anbelangt. Also, die Berge werden beobachtet. Man weiss, wo neuralgische Punkte sind. Das kann man noch ein bisschen verbessern. Aber eben genau die Erkenntnis, dass sich alles ankündigt eigentlich, das kann man ausnutzen. Und Kantone, die eigentlich die Hoheit haben über Gefahren, die sind da dran und machen das.
Der Bundesrat Albert Rösti hat kurz nach der Katastrophe auch eine Position bezogen. Man hat das können lesen. Die Natur ist stärker als der Mensch. Die Bergler wissen das. Das klingt ja fast auch wie eine Natur gesetzt, aber stimmt das auch wirklich?
Ja, also wie gesagt, die Frage ist immer, und das sage ich jetzt als Kulturwissenschaftler, wo natürlich die Natur immer kann, ist das Gegenteil ist von der Natur. Kultur oder Natur, die gegensatzbar gegeneinander auszuspielen, finde ich problematisch. Mal vom Klimawandel abgesehen, wirklich nur darum, gerade in den Alpen ist Kultur halt so näher an der Natur, so die Infrastrukturen, Achsenstrasse ist jetzt genannt worden, greifen halt so in die Geologie ein, dass man nicht einfach sagen kann, ja, und jetzt kommt halt der Berg, sondern man hat ein Szenario, man muss auch damit umgehen, dass halt der Berg kommt. Und sich da einfach mal einen Fatalismus hinzugeben, finde ich für den Zeitpunkt, wo das gesagt hat, finde ich das total gut. Das war wirklich am Tag noch vom Bergsturz gewesen. Aber das quasi als Fanal dann zu sagen, es ist halt einfach Natur und zu sagen, und wir können nichts machen, ich glaube, das sollte dann nicht folgerlich draus sein.
Nein, ich bin mit dem Albert Rösti hundertprozentig einverstanden. Die geologische Natur ist nicht beherrschbar. Und die Geologie ist dominant für derige Ereignisse. Es ist nicht, und das, da können wir nichts daran ändern. Also müssen wir mit einer gewissen Demut halt entgegennehmen, dass die Berge eben ab und zu mal oben runterkommen.
Wie sollen wir künftig mit geförderten Bergdörfern umgehen? Da haben wir auch eine Umfrage gestartet bei uns auf srf1.ch, Marc.
Ja, wir haben verschiedene Antwortmöglichkeiten zur Verfügung gestellt und es ist schon ziemlich klar, also dass eine Mehrheit schon bereit ist zum Schützen, schon bereit ist auch Geld in die Hand zu nehmen, also dass alle das sollen mittragen, aber es steht dann schon, Detail ist am grössten mit, wenn man das zusammenzählt, sind das irgendwie, ja, über 70%, die sagen, dass man entweder halt einen Umzug muss mal in Kauf nehmen oder dass nicht jede Siedlung immer kann erhalten werden. Also geht das so ein bisschen in das rein, dass es halt nicht alles machbar ist.
Verwundert Sie jetzt die Umfrage oder respektive das Resultat daraus?
Ja.
Also mir gibt es Hoffnung. Ja. Also ich glaube, gerade die Stadt-Landgabe wird oftmals einfach auch medial aufgekocht. Ja. Ich glaube, es gibt weiterhin die Solidarität, wie man das eigentlich seit dem ersten schweizerischen Ereignis eigentlich haben, seit dem Bergschutz von Goldau, wo wir ja wirklich eine Solidaritätswelle gehabt haben, durch die ganze Schweiz. Ich glaube, die ist weiterhin da. Das ist, würde ich mal sehr positiv lesen, aber auch im Hinblick darauf, dass man wirklich auch eben nicht darauf insistiert, dass es unbedingt an dem Ort muss sein, weil es vielleicht geologisch nicht Sinn macht oder weil man es einfach noch nicht weiss. Was man jetzt wirklich neu fragen ist, wie helfen wir der Bevölkerung, die Brücke zu schlagen, oder? Also ich weiss nicht, wann die Siedlung wieder stehen kann, aus rein, ja, wegen der Naturgefahren, die halt in den Alpentälern gross sind. Wir können wahrscheinlich nicht eine Siedlung aufbauen, die nächstes Jahr steht, sondern wir sehen das von anderen Orten. Ich erinnere nur zum Beispiel jetzt auch Mitholz. Das ist aufgrund von einem Unglück, das passiert ist. Hätte das jetzt wieder entleert werden müssen? Wie tun wir die Leute im Sozialen, psychologisch und so weiter begleiten?
Das war dann wahrscheinlich wieder eine ganz eigene Sendung. Gestern oben hat übrigens die Rundschau auf SRF 1 im Fernsehen über Brienz bis Alz berichtet, über einen Bauern, über einen Landwirt, der zurück ist auf seinen Hof. Das ist eine sehr traurige Geschichte dort, eigentlich, was es da geht. Also, wie viele Leute auch müssen aushalten und was es auch bedeuten, wenn man das umsiedelt. So einfach ist denn das Ganze nicht. Wir können das leider nicht mehr diskutieren. Wir sind schon fast am Ende von der Sendung. Ich empfehle Ihnen aber gern, den Bericht nachzuschauen auf SRF 1. Ich würde Sie noch gerne fragen, der Bundesrat beraten am Morgen über das Hilfspaket für Platten. Es geht jetzt um Soforthilfe. Wie viel Hilfe ist nötig und in welcher Form sollte die kommen? Was würden Sie sagen, Herr Kösten?
In welcher Form muss die Hilfe passieren?
Und wie viel Hilfe ist auch nötig?
Wie viel? Ja, also monetär kann ich das nicht sagen, oder? Wie viel? Aber es braucht einiges, oder? Aber mir denkt einfach, die Gelddiskussion, die muss hinten angestellt werden. Mhm. Zuerst schauen, was die Leute wollen. Wo könnten wir? Und nachher reden wir über das Geld. Und das ist eigentlich meine Meinung. Zuerst
Menschen im Vordergrund.
Technisch und nachher schauen wegen dem Geld.
Menschen?
Die Schweiz ist so reich, die kann das stemmen, rein monetär. Also von dort her, das ist für mich nicht die primäre Frage.
Also zuerst sollen wir die Plattnerinnen und Plattner fragen, ja, was soll passieren, Herr Pribišić?
Ja, man hat ja bereits Meldungen, dass Sachspenden abgelehnt werden, dann wird offenbar überschwemmt. Ich glaube, es geht jetzt wirklich darum, wenn man schon Geld in die Hand nimmt, dass man zum Beispiel auch für die Bevölkerung eine Grundsicherung gibt. Wenn man jetzt wahrscheinlich über Jahre hinweg seinen Landwirtschaftsbetrieb nicht mehr hat, den Tourismus nicht mehr machen kann, dass man einfach irgendwo, man redet zwar nicht mehr gern, nicht gerne in der Schweiz davon, aber wenigstens lokal ein Grundeinkommen zum Beispiel einfach könnte gewährleisten, dass man weiss, man hat jetzt auch Zeit, um das, was passiert ist, mal zu verarbeiten.
Ja, ich glaube, die Leute brauchen irgendeine Zukunft. Oder? Brienz hat keine Zukunft. Platten könnte man Zukunft deklarieren.
Ich bedanke Ihnen herzlich für die Diskussion, dass Sie zu uns ins Studio gekommen sind. Der Hans-Rudolf Kösen, Geologe, Naturgefahren-Experte und der Boris Pribišić, Alpenkulturforscher. Danke Ihnen vielmals auch Ihnen daheim. Danke Ihnen vielmals fürs Mitdiskutieren, fürs Telefonieren und wünsche Ihnen ganz einen schönen Tag.
Wake up, this is easy, wake up. wake up. We've both been sound asleep. Wake up, producers, and weep. The movie's over, it's 4 o'clock and we're in trouble deep. Wake up, Blue Susie. Wake up, Blue Susie. Well, what are they gonna tell your mom? What are they gonna tell your pop? What are they gonna tell our friends when they say, ooh la la, wake up, Blue Susie. Wake up, Blue Susie. Well, we told your mama that we'd be in by 10.
SRF Verkehrsinfo.
In Graubünden ist die Prettigauer Straße zwischen Küblis und Saas in beiden Richtungen wieder offen und in der Region Zürich auf der A1 Richtung St. Gallen Stau ab Spreitenbach wegen eines Pannenfahrzeugs beim Limmataler Kreuz auf der rechten Spur und Stau in der Region Basel auf der A3 Richtung Verzweigung Wiese ab Kannenfeld.
Die Nachrichten von SRF um 11 mit Jan von Tobel. Was für Gefahren drohen in der Schweiz durch den Klimawandel? Das hat der Bund untersucht und zum zweiten Mal die Klimarisikoanalyse veröffentlicht. Zwei Gefahren streicht er besonders hervor und sie seien seit dem ersten Bericht vor 8 Jahren noch größer geworden. Erstens die Hitze im Sommer. Wegen der Alterung der Gesellschaft sei sie die größte Gefahr für die Gesundheit der Bevölkerung. Zweitens nehme auch die Trockenheit zu. Bis 2060 erwartet der Bund, dass im Sommer bis zu einem Viertel weniger Regen fällt. Die Klimarisikoanalyse soll als Grundlage dienen für die Anpassung der Schweiz an den Klimawandel. In verschiedenen Sektoren haben man schon erfolgreich Projekte umgesetzt, schreibt der Bund, aber es seien weitere Anstrengungen nötig. Damit ins Ausland. Die israelische Armee hat im Gazastreifen die Leichen von 2 Geiseln geborgen. Das Ehepaar war von der Hamas am 7. Oktober 2023 entführt worden. Laut israelischen Angaben sind noch mindestens 20 lebende Geiseln im Gazastreifen sowie die Leichen von rund 30 Geiseln. Der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz ist in Washington angekommen. Dort ist ein Treffen mit US-Präsident Donald Trump geplant und ein gemeinsames Mittagessen. Sprechen dürften die beiden unter anderem über den Ukraine-Krieg und den Zollstreit zwischen den USA und der EU. Die Jazzpianistin Sylvie Courvoisier erhält den diesjährigen Grand Prix Musik. Das teilt das Bundesamt für Kultur mit, welches den Preis verleiht. Mit dem Preis werde die herausragende Karriere der Waadtländer Pianistin, Komponistin und Improvisationsmusikerin gewürdigt. Durch ihre unerschöpfliche Neugier und Erfindungskraft habe sich Courvoisier einen festen Platz